Was zusammengehört, spielt gegeneinander. Macht euch bereit für eine neue Folge von Lieblingsgegner. Eurem Brettspiel-Podcast mit Simon und Simone. Sie teilen alles, außer den Sieg.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Lieblingsgegner. Ich sitze wieder gegenüber von der Simone.
Und ich sitze gegenüber vom Simon. Hallo.
Ja, was wollen wir sagen? So langsam neigt sich das Jahr ja zu Ende. Und wir müssen uns da unbedingt auch noch was überlegen, wie wir auf das Jahr zurückblicken werden. Denn ich glaube, wir haben so viele tolle Spiele dieses Jahr gespielt. Und das ruft ja nach so einer Bestenliste, oder?
Ja, aber irgendwie fühlt sich das Jahr für mich so gar nicht so an. Nee. Als wäre das so weit vorangeschritten.
Ja, wir sind ja schon fast wieder vorbei tatsächlich.
Also irgendwie, wenn ich so, das war ein sehr seltsames Jahr auf jeden Fall. Also ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie die Hälfte des Jahres verpasst.
Ja.
Ja, weil ich auch so viel auf Lehrgängen unterwegs war. Ich habe das Gefühl, ich habe so gar nichts erlebt.
Tja, wer weiß. Was das neue Jahr dann so bringt. Aber jetzt sind wir ja noch zurück in diesem Jahr und wir haben heute ein paar Spiele mitgebracht, die man betiteln könnte als Duellspiele. Ein absolutes Hidden Gem für mich, ein absoluter Überraschungshit. Wir haben endlich Aeons End Legacy auch zu Ende gespielt und dann haben wir noch ein Spiel im Gepäck, das hat uns komplett ratlos zurückgelassen und war wahrscheinlich der schlechteste Messekauf, den ich bisher getätigt habe in dieser Saison, könnte man sagen, oder?
Ja, doch, könnte man schon sagen. Also da würde ich mich auch aus dem Fenster lehnen und sagen, es wird nichts mehr schlechter.
Ich hatte auch bei dem Spiel so ein bisschen das Gefühl, ich wurde gescammt. So ein bisschen. Das hatte so einen scammy Vibe irgendwie.
Ja, willst du damit direkt anfangen?
Nee, das machen wir ganz zum Schluss, damit die Leute nicht direkt verschreckt sind. Wir fangen natürlich mit dem Besten erstmal an. Aber erstmal können wir ja auch dazu sagen, es ist ja immer davon abhängig, was wir gespielt haben, so in der letzten Zeit. Und jetzt gibt es einige Spiele, die wir einfach noch ein paar Mal mehr auf den Tisch bringen müssen, bevor wir darüber sprechen. Mhm. Und somit haben wir heute ein paar kleinere Titel dabei. Und insgesamt kann man sagen, wird auch die Dauer dieses Podcasts natürlich davon abhängig sein, wie viele Spiele wir besprechen können. Von daher seid uns nicht böse, falls es in der Zukunft da auch mal Abschweifungen gibt oder Abschwankungen. Nee, Schwankungen gibt. So.
Abschwankungen.
genau. Und von daher, heute haben wir tatsächlich aber noch mal ein paar tolle Titel dabei. Und die meisten sind tatsächlich zwei Personen only. Aber ein paar Ausnahmen haben wir natürlich auch dabei. Aber erstmal, Simone, fangen wir an mit einem Spiel, wo ich so froh bin, dass es dir zumindest auch so gefallen hat, dass du es mit mir mitgespielt hast. Jetzt weißt du natürlich wieder nicht, was ich meine.
Ich schätze mal, dass du Pacts meinst.
Genau, ich meine Pacts. Dazu müssen wir sagen, Pacts ist ein Spiel, was von dem Publisher DVC Games herausgebracht wurde. Und die haben sehr ungewöhnliche Spiele. Ihr habt schon über Corvids hier im Podcast gehört. Ihr habt schon über Signal im letzten Podcast gehört. In diesem Podcast reden wir über Pacts. Und wir werden auch noch in Zukunft über Karnak sprechen. Das haben wir jetzt tatsächlich schon gespielt. Ich in unterschiedlichen Personengrößen, ne? Also einmal zu zweit, einmal zu dritt.
Kleine Person und große Person.
Genau, und ich habe ja mit dir als kleiner Person gespielt.
Ja, stimmt.
Erst. Ja.
Ja, tatsächlich.
Aber wir haben gesagt, nee, komm, das nehmen wir nochmal mit und das spielen wir demnächst vielleicht auch nochmal mit dem Tobi, da muss er durch. Und es hat mir nämlich zu dritt besser gefallen als zu zweit. Aber egal, wir kommen jetzt zurück zu einem Zwei-Personen-Only-Titel, nämlich Pacts. Und Pacts hat mich ehrlicherweise direkt angesprochen. Es ist ein Spiel von Ben Brin. Und Ben Brin hat bisher noch nichts gemacht gehabt. Und es ist ein Zwei-Personen-I-Cut-You-Choose-Area-Control-Spiel. Das Spiel ist relativ simpel. Wir haben, wie wir es von Area Control kennen, einfach verschiedene Gebiete, in denen wir so kleine Cubes platzieren. Ähnlich wie bei El Grande geht es um Mehrheiten. Und die werden aber zweimal im Spiel gewertet. Einmal zur Halbzeit quasi und dann werden sie auf die andere Seite umgedreht und zeigen eine andere Punktzahl für die Sieg- bzw. die Wertung am Ende. So, und was wir in unserem Spiel machen, ist eigentlich relativ simpel. Wir haben ein Kartendeck mit identischen Karten, die wir beide in der Hand haben. Wählen uns davon eine Karte jeweils simultan aus.
Verdeckt?
Verdeckt, ganz wichtig. Und legen die vor uns aus. Und dann zieht immer abwechselnd eine Person vier Karten von einem Deck und eine Karte von einem anderen Deck und macht ganz klassisch I Card You Choose, bildet es Stapel. Und dabei ist ganz wichtig, wer die Mechanik nicht kennt, die Kernmechanik dahinter ist quasi zu überlegen, was könnte der andere nehmen, damit ich doch den besseren Stapel bekomme. Was bringt ihm vielleicht weniger, wenn er es nimmt, aber mir mehr, wenn ich es nehme.
Genau, und wir teilen nicht nur die Karten auf, die wir gezogen haben, sondern auch, wer als, also es gibt einen Token, der bestimmt, wer als zweites agiert. Den legen wir auch in eins der beiden Päckchen dazu. Und dann darf der andere eben sein Päckchen auswählen. Und wer startet, führt als erstes seine Karten aus. Da sind ganz klassisch Dinge dabei wie ein Cube platzieren, ein Cube in einem bestimmten Gebiet platzieren, Cubes bewegen. Es gibt auch eine Karte mit Punkten und es gibt Karten, die unsere Fähigkeit aktivieren. Denn wir haben jeder einen Character von Anfang an, der so eine Art passive Fähigkeit hat und eine aktivierbare Fähigkeit, die auch meistens eben mit dem Platzieren oder mit dem Entfernen von Cubes zu tun haben. Und wenn wir unsere Karten ausgeführt haben, ist der andere dran, seine Karten auszuführen und dann ist eine Runde vorbei. Und wir spielen in dem ganzen Spiel nur 6 Runden. Und wer aufgepasst hat, nach der 3. Runde wird einmal gewertet und nach der 6. Runde wird einmal gewertet. Dann wird einfach geguckt, wer die meisten Punkte hat.
Und so einfach ist es. Also es sind wirklich sehr simple Karten. Das Spiel ist nicht sprachneutral in dem Sinne, hat aber wirklich wenig Text. Da sind wirklich nur Platziere der Cubes, Bewege Cubes, Ability. Und das finde ich erstmal schon sehr geschickt, weil es ist sehr simpel, was den Spielablauf angeht. Durch die Asymmetrie kommt dann aber doch ziemlich viel Spieltiefe plötzlich rein. Also wir haben jetzt teilweise, also es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade auch in den asymmetrischen Fraktionen. Und heute hatte ich zum Beispiel eine, die hatte den höchsten Schwierigkeitsgrad und die war total interessant auch zu spielen. Ich habe trotzdem nachher verloren, auch völlig zu Recht. Du hast mich heute so dermaßen abgezogen. Vielleicht ist das ja auch der Grund, warum es dir dann ein bisschen besser gefällt als andere Area-Control-Spiele, weil man muss ja dazu sagen, wir sind beide keine Area-Control-Fans und bei dir ist es wahrscheinlich ganz unten in den Mechanismen.
Ja, ich muss dazu auch direkt sagen, ich glaube, ich weiß, warum ich es mag. Und zwar ist es meistens so bei Area-Control, dass ich finde, dass es für mich sehr langweilig ist, was man macht. Also einfach dieses Würfel hin und her schieben und Truppen einsetzen oder so, finde ich sehr, sehr langweilig.
Mhm.
Persönlich, ne? Also ist jetzt ein Hot Take. Ich glaube, da fühlen sich vielleicht viele jetzt auf den Schlips getreten, aber ja.
Gibt dir nichts.
Es gibt mir nichts. Und in Kombi dazu dauert es mir meistens zu lange.
Mhm.
Und fühlt sich dann viel zu unfair an und viel zu unbelohnend am Ende, weil es am Ende immer so ein hartes okay, hast du halt verkackt, ist.
Ja.
So, du hast das Gebiet verloren. Also irgendwie finde ich, ist es sehr, sehr bestrafend. Und
auf jeden
in
Fall,
Kombination
ja.
mit, ich finde die Mechanismen, die da meistens eingesetzt werden, sehr langweilig.
Mhm.
Es dauert mir meistens zu lang und dann ist es einfach zu hart, wenn man halt verkackt. Also es ist sehr bestrafend. Sorgt halt dafür, dass es mir nicht so wirklich viel Spaß macht und dass ich für mich dann wirklich eher wie so eine nee, ich will jetzt nicht sagen Qual. Qual wäre jetzt auch ein bisschen fies. Aber es fühlt sich halt so wie Arbeit an und am Ende hast du halt doch verkackt. Ne?
Mhm.
So fühlt sich das so ein bisschen für mich an. Und ich finde, das ist bei dem Spiel ganz schön, dass man da diesen I-Cut-You-Choose-Mechanismus hat. In erster Linie. Und das Würfelverschieben dann quasi nur so die nette Überlegung hinterher ist.
Findest du, das ist die nette Überlegung hinterher? Das ist ja,
ja
schon das, wonach du ja auch auswählen solltest.
Ja, aber da hatten wir es ja eben auch schon. Also ich finde, man kann bei dem Spiel mit sehr, also auch sehr wenig noch sehr viel rausholen,
mhm,
weil man da sehr flexibel bleiben kann. Und das finde ich eigentlich auch schön an dem Spiel, dass man einfach so ein bisschen flexibel agiert und im Idealfall vielleicht als zweite Person guckt, was hat der andere gerade gemacht? Wie kann ich darauf jetzt agieren? Egal, ob ich jetzt super Karten habe oder nicht. Und das Spiel ist halt, es geht halt schnell. Es sind halt nur 6 Runden und wir sammeln 2x Punkte. Das heißt, selbst wenn du beim ersten Mal verkackt hast, könntest du es beim zweiten Mal nochmal so ein bisschen rausholen.
Du benutzt sehr häufig das Wort verkackt.
Ja, ich habe es gerade auch gemerkt. Das tut mir leid.
Wir geloben Besserung. Ich sehe das ähnlich wie du. Also dieses Frustrierende, ich glaube, das haben wir beide bei Area Control. Wenn wir jetzt gegeneinander spielen, sind wir natürlich auch auf einem anderen Niveau, als wenn wir jetzt gegen Profis da spielen. Weil das ist ein Genre, das ist knallhart, so wie du es gesagt hast. Ne? Du kannst aus Gebieten verdrängt werden und die ganzen Bemühungen, die du in den Zügen vorher gemacht hast, sind plötzlich nichtig. Alles ist wieder, alles wieder zurück. Es ist für mich auch nicht die belohnendste Mechanik. Und mir gefällt das ja per se auch nicht so gut wie andere Mechaniken. Jetzt muss ich aber sagen, dass mir das bei PAX ähnlich geht. Also ähnlich wie dir. Ich finde, das ist ein sehr spannendes Spiel, was wieder total gestreamlined ist. Das erkläre ich jedem, der ein Spiel schon mal in dem Genre gespielt hat, in 2-3 Minuten. Es hat einen super cleveren Mechanismus mit diesem I Cut You Choose. Ich liebe den Mechanismus. Ich finde, viel mehr Spiele sollten sich da ein Beispiel dran nehmen und den auch mal integrieren, weil mir fallen nicht mal eine Handvoll Spiele ein, die den haben. Ja? Es gibt echt wenig. Und das ist eigentlich gerade für 2 Personen so eine ganz tolle, clevere Mechanik. Marabunta hat es ja auch schon mit I Cut You Choose und Area Control gemacht. Das magst du ja wiederum nicht so gerne wie ich.
Ja.
Aber das hat ja ähnliche Anleihen. Nur da hast du eben mit dem Würfeln ein bisschen mehr Randomness drin, habe ich so das Gefühl. Das ist jetzt schon eher das taktischere Spiel. Oder wie siehst du das?
Durchaus, ja. Doch, es ist schon taktisch. Aber ja, Marabunta finde ich auch schon auch taktisch. Aber
wie
du sagst, das macht mir irgendwie nicht ganz so viel Spaß, weil da finde ich es wieder ein bisschen frustrierender.
Ja, und also ich finde Marabunta toll. Ich merke aber, dass dir Pacts irgendwie ein bisschen mehr liegt. Vielleicht auch, weil die Abschätzung der Gebiete dann doch auch recht basic ist. Ne? Also man darf jetzt nicht vergessen, das sind wirklich nur 6 Gebiete auf der Map und nicht irgendwie bei Marabunta sind es ja, glaube ich, auch 6 Gebiete pro Gebiet quasi.
Mhm.
Also das ist super schön rund und gestreamlined. Und das ist das, was ich an dem Spiel so schätze, dass das hat keine Ecken und Kanten erstmal. Es ist so rund designt, wie es geht. Und ähnlich wie ich es auch liebe bei Mindbug beispielsweise, da ist nichts zu viel dran. Ja? Oder bei anderen von diesen Mikrogames, wo du merkst, jede einzelne Regel macht 100% Sinn. Da ist kein Schnickschnack drumherum. Es ist genau das, was es machen soll. Und das finde ich richtig gut umgesetzt. Zudem kommt natürlich die Asymmetrie, wo jetzt natürlich viele aufhorchen werden und sagen werden, oh, das ist doch bestimmt dann nicht gut gebalanced. Keine Ahnung, dafür haben wir zu wenig Partien gespielt, um das gut sagen zu können. Aber das Spiel bietet tatsächlich auch noch die Variante, dass man darauf bieten kann, mit welchem Charakter man anfängt. Das heißt, wenn ihr der Meinung seid, die hier, die ist viel zu overpowered, die Fraktion, dann kannst du sagen, okay, dann bieten wir jetzt unsere Cubes darum, wer die bekommt. Und die andere Person kriegt die Cubes, die die andere Person geboten hat, als Startressource schon in Gebiete rein quasi. Mhm. Ganz clevere Mechanik zum Balancen eigentlich, wo ich jetzt sage, okay, wir benötigen das jetzt noch nicht. Kann ja kommen. Aber da hat sich jemand schon wieder drum Gedanken gemacht. Ne, und so habe ich bei dem Spiel das Gefühl, alles fügt sich ineinander ein. Es ist sehr schnell gespielt. Wir kriegen das beide in 15 Minuten hin. Ich denke, das wird man auch sonst, selbst wenn man viel überlegt, locker in 20, 30 Minuten hinbekommen. Und das sind so Spiele, die können immer im Regal sein. Super kleine Box, ähnlich oder genau die gleiche Box wie bei Signal oder Karnak oder auch Corvitz. Ne? So eine kleine magnetische Box mit einer Stoffmatte. Sieht hübsch aus, beziehungsweise sieht schon abstrakt aus.
Ich wollte gerade sagen, also hübsch ist jetzt wieder relativ. Da wäre ich jetzt nicht so dabei, aber es ist so, es ist zweckmäßig.
Also die Illustrationen der Fraktionen sehen schon cool aus. Die haben sowas, wie soll man sagen, also es spielt ja in der Fantasy-Welt, es hat so ein bisschen was Keltisches irgendwie.
Von ja, das steht da auch auf der Rückseite der Schachtel.
Ach, siehst du mal, gut, dass ich das nicht gelesen habe. Du bist wieder gut informiert. Ja, hat mich tatsächlich nachhaltig beeindruckt und möchte ich Leuten zeigen. Und das ist wieder so ein Ding, wo ich sage, okay, ein Signal habe ich jetzt auch im Spieletreffen mitgehabt. Übrigens, Disclaimer, falls ihr Signal jetzt irgendwie habt zu Hause oder ihr es kaufen wollt, fangt nicht mit dem allerersten Level an. Ja, das allererste Level ist wirklich schwer. So, ich habe auch das Gefühl, dass die Level 2 und 3 etwas leichter sind. Ist so mein einziges Manko
an Signal. Also hat sich bei dir auch so herauskristallisiert?
Wir haben ja fast genauso lang gebraucht, wie als ich versucht habe, das Rätsel zu lösen.
Aber haben die auch ähnlich quasi wie ihr agiert?
Ja. Ja, sehr, sehr ähnlich und auch die ähnliche Fehler gemacht
ähnliche
in den Rückschlüssen.
Schlussfolgerungen und ja.
Das war super interessant.
Weißt du ja jetzt, mit was ich dann zu kämpfen hatte.
Ja, ich hatte auch keine Chance zu kommunizieren, aber sie sind tatsächlich drauf gekommen. Aber zurück zu Pacts. Ich finde, das hat das Potenzial, für mich ein Zwei-Personen-Highlight des Jahres zu werden. Ich bin mal gespannt, wir werden das sicherlich dann nochmal an der Stelle hören, wenn wir hier die besten Spiele des Jahres vielleicht besprechen. Aber das hat mich wirklich nachhaltig überzeugt und möchte ich unbedingt weiter spielen, möchte ich Leuten zeigen. Und da es dir ja auch gefällt, und da war ja eher so die größte Hürde, dass ich gedacht habe, oh nein, was mache ich denn, wenn Simone es jetzt nicht gefällt? Mhm. Dann kam es ja um den Tisch. Das ist ja nicht da, von daher... Jackpot.
Ja, mal gucken.
Pacts, ein Spiel, von dem ihr sicherlich wenig gehört habt, wobei es vor kurzer Zeit mal in der BGG Hotness List mal drin war. Ich bin eher wegen dem Verlag darauf gestoßen.
Wegen Corvitz.
Ja, wegen Corvitz tatsächlich, genau. Gut, machen wir weiter mit dem nächsten Spiel, würde ich sagen, oder?
Und ja.
Ich würde sagen, wenn wir schon bei richtig tollen Spielen sind, dann könnten wir doch auch weitermachen mit Aeons End Legacy. Das haben wir nämlich jetzt komplett durchgespielt.
Ja,
Simone,
genau.
Willst du mal erzählen, worum es geht? Auch für Leute, die Aeons End vielleicht noch gar nicht kennen.
Ja, Aeons End Legacy. Wir spielen sogenannte Rissmagier. Und in einer Fantasy-Welt und müssen gegen Monster kämpfen. Und das machen wir. Wir haben ein Deckbuilding-Spiel und der Clou ist, wir dürfen unser Deck nicht mischen.
Mhm.
Wir ziehen also immer Handkarten von unserem Deck, spielen die aus, wir binden Zauber an unsere aktiven Risse, wir kaufen neue Karten und entscheiden dann, in welcher Reihenfolge unsere ausgespielten Handkarten auf unseren Ablagestapel kommen. Wenn wir wieder dran sind, werden unsere aktiven Zauber gewirkt und eingesetzt. Wir machen Schaden. Genau, die kommen auf unseren Ablagestapel und so weiter. Und wenn wir neue Handkarten ziehen müssen und unser Nachziehstapel leer ist, dann drehen wir einfach nur unseren Ablagestapel um und gehen quasi wieder einmal durch unser Deck durch. Und wir versuchen eben, unsere Gegner zu besiegen. Unsere Gegner sind immer ja Erzfeinde, die... ganz schön stark sein können, die richtig böse Bosse sind, die immer so ein Schergendeck sozusagen haben mit Karten, die aktiviert werden, wenn der Boss dran ist. Der hat meistens noch einen Spezialeffekt. Der hat kleine Minions, die mit ihm kämpfen, die wir vorher besiegen müssen, die uns auch Schaden machen, die unserer Feste Schaden machen. Die Feste ist quasi unser Headquarter sozusagen.
Mhm.
Und ja, wir versuchen eben diesen Erzfeind zu besiegen, bevor er uns besiegt. Und das ist quasi, Aeons End. Und Aeons End Legacy macht daraus eben ein Legacy-Spiel. Wir entscheiden uns am Anfang des Spiels für einen Rissmagier oder eine Rissmagierin und bauen die so langsam auf. Das heißt, wir kriegen Fähigkeiten dazu im Laufe der Kampagne. Wir schalten Bonuseffekte frei und wir verändern tatsächlich unsere Startkarten teilweise und auch Karten, die in das Bossdeck kommen.
Genau, aber zu viel wollen wir nicht verraten.
Zu viel wollen wir nicht spoilern, genau. Und erleben ja so eine kleine Geschichte, in der wir halt mehrere Bosse besiegen.
Ich fand die Geschichte ja ziemlich langweilig, muss ich gestehen.
Ja, deswegen sage ich auch kleine Geschichte, weil die Geschichte war wirklich eher so ein bisschen Mittel zum Zweck, sag ich mal. Die war jetzt wirklich nicht spannend.
Nee, und auch ein bisschen, also ich sag mal, wie sie es versucht haben, zwischen den Bossen dann eine Geschichte dann zum nächsten Boss zu spinnen, das war so, weiß ich nicht.
Ja, und
also wirklich, das hätte, also für mich kann man sich das sparen.
Ja, und auch irgendwie zu kurz. Man hatte innerhalb der Geschichte jetzt keine Stellen, wo man sich wirklich irgendwie für einen Weg entscheiden musste. Nee, gar also nicht. Die Story war wirklich sehr, sehr belanglos und hat eigentlich wirklich nur war Mittel zum Zweck, um zum nächsten Boss zu führen.
Ja, aber so sehr Mittel zum Zweck, dass ich auch teilweise immer nur mit einem halben Ohr zugehört habe, muss ich ehrlich gestehen. Also bei Tidal Blades 2 haben wir ja auch schon besprochen, das ist so ein Spiel, wo ich sagen würde, die Story, die reißt jetzt auch irgendwie nichts raus, aber man hat sie zumindest verfolgt und hat so gedacht, ja, ist ganz nett. Hier muss ich sagen, war es mir irgendwann auch wirklich egal. Was bei dem Spiel aber ehrlicherweise gar nicht so schlimm ist, denn wer Aeon's End schon mal gespielt hat, da gibt es ja einfach verschiedene Bosse. Und das Interessante sind ja, die Bosse zu legen, ja, die Bosse zu besiegen. Und was mir als erstes sehr positiv aufgefallen ist bei Aeon's End Legacy, ist der Einstieg. Denn jetzt könnte man sich überlegen, Aeon's End Legacy, da sollte man ja vielleicht schon mal das Basisspiel gespielt haben.
Eben nicht.
Genau so ist es. Eben nicht, denn es bietet einen sehr, sehr guten Einstieg in dieses Genre. Ich würde sogar sagen, es hat uns sehr geholfen, dass wir vorher nicht nochmal Aeon's End Legacy, Aeon's End gespielt haben, denn unsere erste Partie Aeon's End liegt wirklich Jahre zurück. Ja, also das Spiel ist ja schon relativ lang auf dem Markt.
Haben wir noch in unserer alten Wohnung gespielt.
Ja, ja, das müsste so 2021 wahrscheinlich gewesen sein, wenn nicht sogar 2020. Ich weiß nicht genau, wann es auf Deutsch rausgekommen ist. Jedenfalls haben wir das da gespielt und wir haben alle Bosse geschafft und für uns war danach das Ding erledigt, wo wir gesagt haben, wir haben jetzt echt viel Zeit investiert. Jetzt sind wir froh, aber jetzt darf es auch weiterziehen. Und haben es seitdem ja auch nicht mehr gespielt. Astronaut haben wir ja in der Zwischenzeit dann gespielt. Das ist ja quasi ist ein Ableger davon.
Ja, genau.
Denn bei Aeon's End ist es so, dass die Karten, die wir kaufen können, immer die gleichen sind. Die suchen wir uns auch am Anfang der Partie aus, beziehungsweise bei Aeon's End Legacy suchen wir uns einfach nach den Bossen immer wieder neue Kartensets aus, die wir mit anderen wieder austauschen. Und bei Astronauts oder jetzt auch bei Invincible ist es tatsächlich so, dass wir Kartenstapel haben, wo verschiedene Karten drin sind. Das ist so der Riesenunterschied. Über Invincible werdet ihr an einer anderen Stelle nochmal was hören. Genau, aber wir haben es lange Zeit nicht auf dem Tisch gehabt. Und dadurch wussten wir auch gar nicht mehr, wie viel eigentlich von Anfang an bei Aeon's End vorausgesetzt war, was man so alles hatte.
Ja. Genau, und dann kann man ja fast schon sagen, dass Aeon's End Legacy so ein bisschen so ein Tutorial zu Aeon's End ist.
Ja, das würde ich jetzt nicht sagen.
Nicht ganz, aber man startet am Anfang wirklich nur mit den Karten. Und die Fähigkeiten, die man einsetzen kann, indem man Energie sammelt beispielsweise, die kommen erst später hinzu. Und im normalen Aeon's End hat man das natürlich von Anfang an mit drin.
Aber dazu muss man sagen, Tutorials sind immer langweilig und man hat immer das Gefühl, man spielt gerade irgendwie nur etwas, damit man es versteht. So ist Aeon's End Legacy nicht, ganz ausdrücklich nicht.
Ja,
denn
stimmt.
Uns ist erst im Laufe der Partien klar geworden, wie ja eigentlich Aeon's End war, weil wir eben so lange Zeit dazwischen hatten. Ne? Und die Sachen, die wir in unserem Deck verbessert haben, die haben sofort Impact gehabt für die nächste Partie, aber die nächste Partie war ja auch schon wieder darauf abgestimmt, dass wir das hatten. Das heißt, der Spannungsbogen war relativ konstant. Es gab leider eine Partie, die wir hatten, die war so in der Mitte, würde ich sagen. Wir waren bis dahin richtig gut und in der Partie haben wir irgendwie es nicht richtig hinbekommen. Wir wussten nicht so ganz, was macht der Boss und da ist ja Aeon's End auch so prädestiniert für. Man muss erstmal die Bosse kennenlernen. Und da waren wir so ein bisschen, wir haben es nicht so gut hinbekommen, wie wir es hätten hinbekommen können, glaube ich.
Und wir wurden da leider ziemlich bestraft. Das war tatsächlich eine der sehr wenigen Situationen, in denen man wirklich was Negatives rausziehen konnte, wenn man nicht gut spielt. Und das war leider dauerhaft.
Und das hat sich auf die anderen Partien ausgewirkt. Das heißt, wir haben es von da an unfassbar schwer gehabt. Wir haben viele Partien auch gewonnen. Generell kann man sagen, wenn wir zwei Partien verlieren, dann geht man einfach zum nächsten Boss weiter. Dann haben uns die großen Gelehrten quasi geholfen, den Boss zu besiegen und man geht weiter. Aber es ist natürlich trotzdem ein bisschen unbefriedigend gewesen teilweise.
Genau, und dazu möchte ich nämlich direkt sagen, das finde ich fast schon ein bisschen schade, weil ich das bei Eons End eigentlich ganz cool fand. Wenn man den Boss nicht geschafft hat, dann versucht man es halt nochmal. Dann
hätten
versucht
ja
man es nochmal. Und man lernt immer so ein bisschen mehr.
Mhm.
Und klar kann man das hier dann auch machen, aber es ist eigentlich nicht vorgesehen. Also es ist von dem Legacy-Spiel vorgesehen, dass man wirklich manche Bosse muss man auch im ersten Versuch schaffen.
Ja,
da
stimmt.
Kriegt man gar keinen zweiten Versuch.
Stimmt.
Da wird gesagt, okay, vorbei. Ihr geht jetzt direkt zum nächsten Kapitel weiter. Und das finde ich dann natürlich ein bisschen schade, dass man dann keine Chance hat. Und bei dem Boss, bei dem wir uns so schwer getan haben, da wäre es natürlich schon schön gewesen, wenn man die Möglichkeit gehabt hätte, das besser zu machen, um eben nicht später dauerhaft darunter leiden zu müssen.
Ja.
Das fand ich, also das hat bei mir, mich hat das ein bisschen härter getroffen als dich.
Ja.
Und ich fand das schon sehr störend tatsächlich.
Ich würde auch sagen, deshalb haben wir auch gesagt, wir spielen das auch erst die komplette Kampagne zu Ende, bevor wir drüber sprechen. Ich würde auch sagen, dass es bis zu dem Zeitpunkt richtig gut war, das Spiel.
Ja, super.
Und es durch diese Komponente, die mal kurz reinkam, aber die gesamte Kampagne angehalten hat, das hat es für mich ein paar Punkte schwächer gemacht, das Spiel, weil es sich wirklich zu bestrafend angefühlt hat. Vor allen Dingen, weil man dann Monate später noch mit dem gleichen Problem zu kämpfen hatte, wie immer. Und das Spiel hat das ja nicht mehr gebalanced. Also das Spiel hat dir ja nicht mehr die Möglichkeit zurückgegeben. Somit, wir waren ja schon, ich würde sagen, wir waren jetzt keine Eons End Profis, aber wir haben ja ein Verständnis für das Spiel gehabt, wie man Karten kauft und so weiter. Aber es waren trotzdem Steine, die einem in den Weg gelegt wurden, die mir an der Stelle ein bisschen zu krass waren. Das war jetzt aber auch nur unsere Erfahrung.
Genau, und es ist ja nicht so, dass wir das gar nicht wollen würden, dass man auch bestraft wird. Das ist ja in Ordnung. Wir hatten auch einen anderen negativen Effekt, sage ich mal, in der Kampagne, mit dem man dann aber gerechnet hat. Da wusste man, okay, das wird jetzt immer wieder passieren, da müssen wir drauf vorbereitet sein. Und das war in Ordnung. Ich finde, das war noch vollkommen im Rahmen. Aber der Effekt, der uns jetzt so gekillt hat, das war halt ein bisschen too much. Das hat sich so ein bisschen game-breaking angefühlt.
Ja,
als
das game-breaking
das auch,
weiß ich
ja,
jetzt nicht.
Aber ich finde, ich glaube nicht, dass das vorgesehen war, dass das so in dem Ausmaß passiert. Und wir waren halt in einer Partie wirklich sehr, 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 sehr schlecht. Und das kann halt auch mal passieren. Das war ein Ausrutscher. Aber dadurch hat es halt irgendwie nicht mehr funktioniert hinterher.
Ja, also man kann sagen, die letzten Partien waren einfach viel zu schwer. Ja. Man muss generell sagen, das Spiel ist ja nicht sonderlich glücksabhängig, ja, sondern wir haben ja eine Berechnung auch in dem, wie wir Karten kaufen, wie wir Karten in unser Deck bekommen, aber es gibt eine besondere Glücksabhängigkeit in dem Spiel und das ist, in welcher Reihenfolge die Karten gezogen werden. Und das ist mir jetzt nochmal aufgefallen in den Partien, dass das doch einen starken Einfluss haben kann. Wenn ich drei Bosskarten hintereinander ziehe, man muss sich vorstellen, es sind...
Wir haben nur zwei.
Ja, ja, genau. Das ist ja das
Ach
Problem.
Ach so, ja,
also,
genau.
Also man
ja,
hat zwei sorry. Spielerkarten jeweils von den Spielern im Spiel zu zweit und zwei Bosskarten und die werden gemischt und es wird immer die oberste Karte aufgedeckt und die Person ist dran. Heißt aber auch, dass wenn die letzten beiden Karten Bosskarten waren, wir den Stapel mischen und wieder eine Bosskarte aufdecken, dann war der Boss dreimal hintereinander dran. Und das bedeutet auch, dass auch die Minions, die ja im ersten Mal spawnen, noch zwei weitere Male direkt am Zug sind, ohne dass wir da irgendwas gegen tun können. Und das fühlt sich in manchen Konstellationen einfach ein bisschen schlimm an.
Ja.
Ich finde, das ist in dem normalen Eons End nochmal was anderes, weil man ja eben mehrere Versuche hat. Man kann dann sagen, ja gut, heute hatten wir Pech, beim nächsten Mal schaffen wir es dann. Hier war es auch so, dann haben wir es häufig auch in dem nächsten Anlauf dann geschafft. Aber es gab definitiv auch Partien, wo mich das ein bisschen gefrustet hatte, wo ich jedes Mal irgendwie ganz zuletzt dran war oder ich gefühlt ja 6 Züge gar nichts gemacht hatte, bis ich wieder dran war. Das war ein bisschen frustrierend. Hatte ich jetzt auch ein paar Mal. Was aber keine Kritik an dem Spiel sein soll, sondern das muss man einfach wissen. Ja, das gehört zum Spielkonzept dazu.
Ja.
Diese
ja.
Unberechenbarkeit, wann wer am Zug ist. Ja, generell würde ich sagen, wie würdest du die Qualität der Bosse und der Abwechslung da einschätzen? Was ich ja schön fand bei Aeons End Legacy war, dass so das Boss-Deck, was immer wieder drin war, das hatte ja immer die gleichen Karten. Also bis auf Ausnahmen, ne, Ausnahmen bestätigen sowieso immer die Regel in Legacy-Spielen. Aber da waren ja auch Karten, die sich entwickeln konnten.
Mhm.
Und je nachdem, wie häufig die sich entwickelt haben, wurden sie durch eine andere Karte ersetzt. Und das fand ich eine richtig coole Legacy-Mechanik, weil man hatte ein viel besseres Gefühl dafür, welche Karten in dem Boss-Deck sind, weil wir die einfach in ganz vielen Partien schon gesehen hatten und vielleicht auch schon entwickelt haben. Und das hat mir tatsächlich besser gefallen als beim normalen Aeons End, wo man eben erstmal schauen muss, was hat denn der Boss eigentlich für Karten in seinem Deck. Hat beides seine Vor- und Nachteile, aber hier fand ich das eigentlich ganz cool gemacht.
Ja, finde ich auch. Also gerade das Entwickeln finde ich auch eine ganz coole Mechanik und dass man sich auch manchmal entscheiden konnte bei manchen Karten, aktiviere ich sie oder entscheide ich mich, sie zu entwickeln?
Mhm.
Das, was so passiert ist in dem Entwicklungsdeck, war natürlich auch ganz interessant, wobei wir da auch wirklich nur einen Bruchteil, glaube ich, gesehen haben.
Zum
weil
Glück.
Wir da echt ganz gut waren, ja. Eigentlich.
Ja.
Und genau, die Frage war, wie ich die Bosse fand. Ich fand die Bosse eigentlich ganz cool, vor allem am Anfang. Die fand ich sehr unterschiedlich. Teilweise mit sehr interessanten Mechaniken, die zusätzlich nochmal reingekommen sind. Fand ich ganz cool. Also ich erinnere mich an welche, da mussten wir auch so ein bisschen puzzeln quasi.
Stimmt, ja.
Das war ganz interessant zusätzlich und ein bisschen planen, wann man welche Sachen holt. Den Endboss, weiß ich nicht, fand ich jetzt nicht so crazy cool.
Fand generell, dass der Coolheitsgrad so ein bisschen abgenommen hat, je nachdem, wie lange das Spiel fortgeschritten war.
Ja.
Man hatte so ein bisschen das Gefühl, die richtig coolen Mechaniken bei den Bossen hatten sie sich so am Anfang hingelegt und die anderen waren dann ein bisschen basic-mäßig. Was ich jetzt nicht schlimm fand, aber ich würde sagen, wenn man es mit den Aeons End Grundboss-Bossen vergleicht, sind die schon spannender gewesen. Ich erinnere mich an diese Brutmutter mit den ganzen Eiern. Das war,
ja,
ich weiß noch, wie lange wir
crazy.
Das versucht haben damals.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber insgesamt würde ich sagen, kann man das sehr gut machen. Vor allen Dingen, wenn man noch nicht mit Aeons End vertraut ist. Es war ja zuletzt auch mal im Angebot. Dann kann man damit sehr gut einsteigen. Muss halt dazu sagen, ich bin kein großer Fan generell von Legacy, weil man schmeißt halt ganz viel nachher weg. Klar, es ist hier so, man hat ein paar Kartendecks, die man dann bei den anderen Spielen auch benutzen kann. Aber trotzdem, sage ich mal, bleibt da eine große Box, die eigentlich keinen Inhalt mehr für uns bietet und die nachher in den Müll wandern muss. Bin ich kein großer Fan von, gebe ich zu. Nichtsdestotrotz haben wir uns ja aktiv darauf eingelassen. Ich freue mich trotzdem, dass wir noch weitere Aeons Endspiele jetzt im Regal haben. Wir haben uns Outcasts, glaube ich, ist es, haben wir uns geholt und wir spielen ja auch gerade das Invincible Card Game, was auf Astronauts, also dem Nachfolger von Aeons End, basiert. Und da habe ich auf jeden Fall Bock auf die nächsten Partien, weil ich merke jedes Mal, oder ich habe jetzt auch nochmal gemerkt, wie gut dieses Spielsystem eigentlich ist. Dieses Bosse legen mit dem Deckbuilding, ohne es zu mischen, das macht einfach richtig Laune. Und das ist auch fordernd. Das ist jetzt nicht ein easy-peasy-Spiel, wo du mal ganz einfach mal vor dich hinspielst, sondern du musst dich auch schon absprechen, du musst dir überlegen, wann kaufe ich welche Karten. Und das finde ich schon cool.
Ja, auf jeden Fall. Also nochmal zu dem Legacy-Punkt. Ich finde es auch ganz cool, dass man die Sachen einfach in andere Spiele mit reinmischen kann.
Aha.
Also die Karten, die man kaufen kann, die Bosse kann man auch später mit ein paar Anpassungen teilweise auch noch spielen. Da gibt es ein ganzes PDF-Dokument, wie man das alles so integrieren kann. Man kann auch seine Magier weiterspielen, das finde ich ganz cool. Aber ja, ansonsten, Legacy ist halt tatsächlich wirklich so ein bisschen Verschwendung.
Ja.
Oh, gerade wenn es halt wirklich Legacy ist und man da Sticker benutzt und die nicht einfach zurücksetzen kann. Da gibt es ja andere Spiele, die das ein bisschen besser lösen, die zwar auch dann das Legacy-Feeling haben.
Aridia.
Genau, die man aber einfach wieder recht easy zurücksetzen kann, damit jemand anders auch Spaß damit haben kann. Das finde ich dann immer ein bisschen schöner, gerade wenn man so ein bisschen an den Umweltaspekt Konsum denkt. Aber nichtsdestotrotz fand ich es eine coole Erfahrung und habe jetzt auch Lust auf mehr.
Ja.
Und nochmal Eons End ein bisschen weiter zu spielen, beziehungsweise nochmal ein paar andere Bosse zu spielen und da dann aber auch wirklich die Gelegenheit zu haben, die so richtig auszukundschaften. Und wenn man es nicht schafft, zu überlegen, was können wir denn vielleicht uns für andere Zauber schnappen oder was ist eine Strategie, die besser funktioniert. Und ich finde, das konnte oder haben wir jetzt nicht so ganz auskosten können.
Nee, vor allen Dingen, weil wir ja dann doch Gewohnheitsmenschen sind und dann uns jedes Mal auf eine ähnliche Taktik irgendwie erstmal eingelassen haben und man dann nach der ersten Partie, die man dann verloren hat, vielleicht auch überlegen musste, was können wir denn anders machen, ne? Da gibt es halt ja immer auch verschiedene Taktiken, welche Karten benutzt man, man benutzt ja andere Kartensets und das muss man auch erstmal herausfinden. Also, schönes Ding. Kann man sich anschauen. Trotz dem Legacy würde ich sagen, war es trotzdem für mich ein Spiel, wo ich dran Spaß hatte und was ich jetzt auch nicht bereue, gekauft zu haben. Auch wenn es jetzt im Endeffekt bis auf die kleinen Karten, die noch übrig sind, dann in den Müll wandern muss.
Ja,
das fühlt sich auch komisch an, das zu sagen, aber es ist so. Ich kann das ja nicht jetzt in dem Regal stehen lassen, wenn ich das eh nicht mehr spielen kann, weißt du?
Ja, das ist leider schade, das stimmt. Aber es hat sich trotzdem gelohnt.
Würde ich auch sagen. Was sich auch gelohnt hat und was für uns beide trotzdem auch so ein Rätsel ist, warum das so weit oben bei BoardGameGeek ist, ist Splendor Duel. Und ich weiß nicht, inwiefern du dich an die erste Partie bei uns erinnerst, denn ich habe das Spiel relativ schnell aus unserem Zuhause entfernt, würde ich sagen, und habe es dann tatsächlich mitgenommen zur Arbeit und habe es dort eingesetzt als Spiel. Denn es ist ein Spiel, wo wir sagen, das brauchen wir beide nicht. Also in dem Kontakt mit uns beiden. Und
in dem Kontakt mit uns beiden, das klingt auch ein bisschen...
Ja, also wenn wir beide was zusammen spielen, würde ich nicht sagen, lass uns mal Splendor Duel spielen. Wir werden gleich erklären, warum. Während ich aber mittlerweile sagen muss, dass das für gewisse Personen ein richtig gutes Spiel ist.
Ja.
So. Es ist bei BoardGameGeek auf Platz 114 aktuell. Das ist ja immens hoch. Ehrlicherweise kann ich das nicht nachvollziehen, warum es so hoch ist. Aber es wird seine Fans haben. Gerne schickt uns eine Nachricht, E-Mail, Instagram. Wir haben da ein offenes Ohr für euch. Ich würde gerne mehr zu der Faszination Splendor Duel erfahren. Und ihr könnt auch ruhig sagen, liege ich jetzt komplett falsch mit meinen Vermutungen oder liege ich komplett richtig? Aber Simone, worum geht es? Weißt du es noch ungefähr?
Ich weiß es noch so ungefähr. Wir haben, also du musst mich korrigieren, wenn ich was Falsches sage.
Ja, vielleicht sonst erkläre ich es einfach.
Wir haben so ein Board mit Kristallen ausliegen. Das wird immer wieder aufgefüllt, wenn es leer ist.
Kristalle sind schon mal, die sind ja Edelsteine.
Ja, dann sind es halt Edelsteine.
Ja, hör mal, wie sehr Juweliere oder so.
Und Gold ist es auch.
Ja.
Und wenn wir dran sind, dann können wir uns diese Edelsteine schnappen. Und zwar immer vier in einer...
Drei.
Drei?
Ja, drei.
Ich dachte vier in einer Reihe, Spalte oder Diagonale. Wir dürfen aber keine leeren Felder überspringen.
Genau.
Genau, die schnappen wir uns und leeren so ein bisschen das Board, sodass es quasi für die anderen oder für den anderen eher bei Duel ein bisschen unattraktiver wird, sich Edelsteine zu schnappen. Und wir versuchen zu sammeln, um uns Karten zu kaufen. Im Endeffekt verarbeiten wir diese Edelsteine quasi zu Ketten, zu Ohrringen etc., zu Kronen und versuchen damit Punkte zu sammeln, um das Spielende auszulösen oder Kronen zu sammeln oder Karten einer Farbe zu sammeln. Das sind, glaube ich, die Siegbedingungen.
Genau, und das ist auch so das Kernelement des Spiels, um abzuschätzen, wo gewinne ich denn jetzt eigentlich? Diese Gesamtanzahl, die Kronen oder die gleiche Farbe. Und ich muss eigentlich von Anfang an vorplanen. Worauf will ich ein bisschen spielen? Ich muss natürlich flexibel bleiben. Es gibt die Möglichkeit, über Gold auch Karten zu reservieren. Es gibt ein paar Bonusaktionen, die man machen kann. Aber weshalb es bei uns so ein kleines Fragezeichen auch ausgelöst hat, war, dass es einfach super viele Aktionen hat dieses Spiel. Du bist dran, du machst etwas, direkt der andere ist wieder dran. Und du machst in diesem Spiel, ich weiß nicht, wie viele Aktionen machen wir? Durchschnittlich, ich habe nicht gezählt, aber es sind wirklich sehr viele, wo ich dann nachher dachte, als wir es gespielt haben, Mensch, also wo ist denn jetzt der Spannungsbogen? Ich mache jetzt irgendwie was und es ist irgendwie auch wieder egal. Ich bin eh gleich wieder dran, ob ich jetzt die richtigen Steine nehme oder nicht. Weiß ich nicht.
Ich erinnere mich auch noch an eine Partie. War das nicht so, dass ich die sogar gewonnen habe, wo ich dachte, die Siegbedingung wäre anders und die ganze Zeit darauf hingesammelt habe und dann irgendwann verstanden habe, dass das gar keine Siegbedingung ist, sondern ich was anderes sammeln müsste?
Und dann hast du das aber auch schon fast erfüllt.
Und dann hatte ich, und dann habe ich trotzdem noch gewonnen, obwohl ich die ganze Zeit auf eine nicht existente Siegbedingung hingespielt habe.
Das zeugt nicht von deiner Spielintelligenz für dieses Spiel, ja. Aber du hast trotzdem gewonnen.
Sorry. Nee, ich glaube, wenn ich 10 oder 20. Ich glaube, man kann 20 Punkte sammeln und ich dachte, ich muss 20 Karten sammeln oder so.
Ja gut, aber das war ja dann viel schneller erfüllt, ne?
Ja, aber ich habe die ganze Zeit ja Karten gesammelt, die keine Punkte geben.
Stimmt, ja. Ja, insgesamt kann man sagen, taktisch klug ist es natürlich erstmal mit den Einerkarten anzufangen, die relativ günstig sind, sich damit so eine kleine Basis aufzubauen, um die teureren Karten zu kaufen. Und ich habe das jetzt tatsächlich auf der Arbeit eingesetzt, bei einem 9-Jährigen. Und ich muss sagen, er ist sehr, sehr begeistert gewesen davon. Und wir haben jetzt echt ein paar Partien dann auch ab und zu mal gespielt zum Abschluss. Und das Interessante bei dem Spiel ist, es fördert natürlich dieses Abschätzen und dieses Vorausplanen total. Es verzeiht aber natürlich auch Fehler, weil die Züge, und das ist ja zugleich, glaube ich, mein Kritikpunkt, als auch jetzt der Positivpunkt, dass die Züge so basic sind, dass man auch ruhig mal irgendwie so ein bisschen ins Klo greifen kann. Natürlich geht es um quasi das Rennen darauf, wer es am besten als erstes hinbekommt, aber du kannst dich auch so ein bisschen verzetteln. Meine Güte, dann
genau,
ist es halt
dann,
so.
Dann spiel halt, als würdest du nur 20 Karten sammeln müssen.
Ja, das geht auch.
Das war schon dumm.
Ja, das Interessante ist halt auch, und deshalb ist auch die Duellvariante wahrscheinlich ganz interessant und auch so gut bewertet, dass du eben auch aktiv gucken kannst, was will denn der andere jetzt erfüllen? Was hat er für Karten reserviert? Und welche Steine braucht der? Und welche nehme ich ihm jetzt einfach mal weg und behalte ich einfach
und
mal.
Und welche Karte reserviere ich mir, wenn ich sehe, dass der andere ganz viele grüne Steine sammelt oder so?
Ja, oder Kronen sammelt. Und das funktionierte bei meinem Klienten auch unfassbar gut. Der hat das richtig gut hinbekommen. Gerade dieses Abschätzen, was mache ich jetzt, um den anderen auch eins auszuwischen.
Ja.
Also es ist dann doch interaktiver, als man denkt. Mir persönlich bleibt das ein bisschen zu basic einfach. Ich glaube, ich bin da einfach wirklich nicht die Zielgruppe.
Ja.
Ich finde das sehr unspannend. Wenn man es jetzt wirklich ganz knallhart sagen würde, mich reizen ja Spiele, wo in wenigen Spielzügen viel passiert. Wie bei Pacts, wie bei Die Weiße Burg und sonstige Sachen. Ja,
ja, und hier ist es leider
das ist
andersrum.
Gegenteil.
Genau, in
das
vielen
Gegenteil.
Spielzügen passiert wenig.
Ja, und da passiert teilweise so wenig, dass du wirklich einfach sagst, ich weiß nicht, ich hole mir einfach hier die Karte for free. Okay, ich hole mir 3 Steine. Okay. Das ist überhaupt gar nicht schlecht, wenn man das mag. Ja,
mhm.
Also wenn man sagt, man will nicht diesen Druck haben, jetzt in dem Zug das Beste rauszuholen, dann glaube ich, kann das ein Spiel sein, was einem gut gefällt. Und es ist, glaube ich, auch weniger ein Spiel, wo man jetzt sagt, damit holt man jetzt den Overthinker aus der Ecke hervor, ja. Also mir persönlich sagt es einfach nicht so richtig zu, aber ich mag es dann doch trotzdem spielen, aber nicht mit dir, weil mit dir spiele ich lieber andere Sachen. Sagen wir's mal
ja,
so, wie's
und,
ist.
Und mir sagt es auch nicht so zu, deswegen bin ich ganz froh, dass du es dann auf der Arbeit einfach spielst.
Dazu muss man sagen, das Material ist toll. Man hat diese Pokerchips, die diese Edelsteine sind. Generell die Karten sind auch sehr schön illustriert. Man hat noch so Pergamentrollen, die man einsetzen kann und unter bestimmten Sachen bekommt.
Es ist ganz gut gemacht, aber
sehr schön gemacht,
es ist zu simpel für uns. Vom Spiel, vom Game Loop her einfach.
Ja, und mir ist es zu repetitiv einfach. Also für mich sind die Aktionen auch einfach nicht spannend genug. Wie gesagt, wenn ihr da jetzt sagt, oh, Splendor Duel spiele ich hier rauf und runter und ihr habt ja gar keine Ahnung, gerne eine Nachricht schicken. Weil das würde ich einfach gern mehr verstehen, warum das so richtig gut ankommt, vor allen Dingen ja auch in unserer Bubble, weil, sag mal, bei Boardgame Geek kommen jetzt ja nicht die Familien, die irgendwie Gelegenheitsspieler sind und sagen, ja, da bewerte ich jetzt mal, sondern das muss ja bei Leuten super ankommen, die wie wir einfach auch tief im Hobby drin sind.
Hast du denn das normale mal gespielt?
Ich habe das auch mal gespielt, kann mich da aber nicht mehr so richtig dran erinnern. Weiß nur, dass das auch gut zu zweit funktioniert hat. Vielleicht wäre das dann auch ja nachher, wie soll ich sagen, die logische Konsequenz, das vielleicht dann auch mal zur Abwechslung zu. Mal gucken, vielleicht kriege ich ein gutes Angebot. Ja.
Weil das ist ja, wäre ja sonst vielleicht mal die Frage, ob das denn einfach eine so gute Zwei-Personen-Umsetzung ist, dass die Leute dann sagen, okay, das ist schätzen wir dafür einfach.
Ja, ja, absolut. Gut, ein weiteres Spiel, was bei uns beiden tatsächlich nicht so gut angekommen ist, dafür aber auf der Arbeit, das zieht sich jetzt hier noch durch, ist District Noir. Und das ist ein Spiel, was schon einige Jahre draußen ist und was ich auch schon vor ein paar Jahren mal gespielt hatte und jetzt netterweise von den Boardgame Pirates abgekauft habe. Grüße gehen raus, falls ihr uns hört. Ich weiß.
Ja, Grüße.
Und das ist ein Spiel, bei dem wir in Duellmanier gegeneinander spielen. Und es hat, ich würde nicht, es ist kein klassischer Beat-Mechanismus, aber es hat so Anleihen davon. Denn in unserem Zug bekommen wir die Möglichkeit, Karten auszuspielen oder Karten zu nehmen. Insgesamt geht das Ganze über zweimal fünf, nee, über mehrere. Wie oft spielen wir? 6 Runden? Ich weiß gar nicht genau. Oder 5? Auf jeden Fall haben wir in einer Runde 5 Züge. 4-mal dürfen wir eine Karte ausspielen und nur einmal dürfen wir die letzten Karten nehmen, die dort offen liegen. Nämlich die letzten 5. Und, oder? Die letzten 5? Genau, und wenn wir die letzten 5 Karten nehmen, müssen wir auch wirklich die letzten liegen, die hingespielt wurden. Und wir wissen ja auch, die andere Person hat von da an die Möglichkeit, jedes Mal vielleicht auch die Karten zu nehmen, die da hingespielt werden. Der Clou bei dem Spiel ist, wir haben eine Mehrheitenwertung. Das heißt, es gibt Karten in den Werten 5, 6, 7, 8. Und wer nachher die Mehrheit von diesen Karten vor sich ausliegen hat, bekommt die Punkte, die angegeben sind. Es gibt auch Minuskarten, Pluskarten. Und das Interessante daran ist aber auch, es gibt 3 Sofort-Siegkarten, nämlich so, ja, was sind das? Sind einfach Orte drauf. Und wenn ich alle 3 vor mir ausliegen habe, sind auch nur 3 im Spiel, wenn überhaupt, denn am Anfang werden welche auch verdeckt weggelegt. Wenn ich 3 von denen ausliegen habe, habe ich das Spiel sofort gewonnen. Gibt keine Punktewertung mehr, ähnlich wie bei Seven Wonders Duel. Sofort, Spielende ausgelöst, zack. Und das gibt natürlich einen besonderen Reiz in dem Spiel. Weil man ja auch darum herumspielen muss, dass der andere vielleicht nicht das Spiel direkt zumacht, Simone.
Ja, ist bei uns passiert.
Ja, das passiert regelmäßig, natürlich.
Ja.
Ich habe das auf der Arbeit mitgehabt und habe das einem Klienten gezeigt und der war total begeistert und wir haben das Spiel ausgiebig erkundet und gehen auf die 20 Partien, glaube ich, dazu. Das Interessante ist bei diesem Spiel das Timing. Du musst natürlich im richtigen Moment überlegen, wann nehme ich mir jetzt die letzten 5 Karten und wann spiele ich einfach weiter Karten aus. Dabei musst du natürlich im Kopf haben, was hast du auf der Hand, aber du kannst natürlich auch ein bisschen mitzählen, was haben die anderen dann auf der Hand. Und das ist natürlich ein kleines Push-Your-Luck-Element, wo man sich nicht immer sicher sein kann, ob das funktioniert, wie man sich es vorgestellt hat.
Wobei ich sagen muss, es hat bei uns beiden, finde ich, nicht so gut funktioniert, beziehungsweise nicht so gut gezündet. Also du warst ja schon positiv eingestellt dem Spiel gegenüber?
Ja.
Eher?
Ja, ja.
Und hast es dann mitgebracht und vorgeschlagen, dass wir es auch mal eine Runde spielen und mir das Spiel erklärt. Und bei uns hat es dann eben nicht so gezündet. Und ich finde, es ist hier so ein bisschen ähnlich. Der Gameplay-Loop war einfach nur Karte ausspielen oder die Karten nehmen.
Mhm.
Und für mich hat sich da auch nicht so die Spannung dabei entwickelt und vor allem hatte ich das Gefühl, dass man teilweise doch nicht so ganz so gut kontrollieren kann, wie man diese Stadtkarten zum Beispiel zurückhält. Beziehungsweise, wenn ich die selber auf der Hand habe, habe ich ja nicht unbedingt die Möglichkeit, ne, wenn ich schon 2 Karten gesammelt habe, die 3. habe ich dann auf der Hand, dann ist ja klar, dass ich die nicht bekommen kann.
Mhm, genau, so ist es.
Und das fand ich so ein bisschen, dann doch so ein bisschen schade in dem Spiel.
Also du hast ja jetzt zwei Aussagen getätigt. Bei der einen stimme ich dir zu, bei der anderen überhaupt nicht. Denn tatsächlich würde ich sagen, dass der Gameplay-Loop eigentlich relativ spannend ist. Zumindest insofern, dass man nicht das Gefühl hat, dass die Züge ein bisschen irrelevant sind, sondern man muss sich am Anfang von diesen fünf Zügen quasi im Klaren sein, was mache ich wann eigentlich? Ich muss auch darauf reagieren, was spielt denn die andere Person vielleicht hin? Ich muss den anderen vielleicht auch versuchen, so ein bisschen reinzureiten. Ne? Man muss überlegen, wann spiele ich jetzt eigentlich die Minuskarten auch aus? Will die andere Person jetzt sofort die Karten nehmen oder auch nicht? Und damit bin ich von Anfang an invested in diesen fünf Zügen. Wo ich dir aber zustimme, ist, das Spiel hat seine spielerischen Schwächen, wenn es darum geht, das Glückselement, was da unnötig drin ist und was da auch meines Erachtens auch nicht so richtig reinpasst. Du hast es gerade schon angesprochen mit diesen drei City-Karten. Das ist einfach sehr unglücklich. Und ich habe es ja jetzt mit meinem Klienten auch wirklich einige Male gespielt. Und klar, es klappt auch, dass man ab und zu mit diesen City-Karten gewinnt. Aber dann hatte man auch wirklich das Glück auf seiner Seite. Ja.
Ja.
Denn, wie du schon sagtest, es kommt voll darauf an, wann kommen die ins Spiel und wer hat davon wie viele auf der Hand. Habe ich in einer Runde alle drei auf der Hand, null Möglichkeiten, so die alle zu bekommen. Ist das schlimm in der Situation? Nö, überhaupt gar nicht. Denn dann versuche ich vielleicht den anderen auch noch so ein bisschen reinzureiten und mal eine anzuspielen, dann nimmt er sich die letzten fünf und ich weiß, okay, er kann damit auf gar keinen Fall mehr gewinnen. Das Problem ist aber, habe ich eine City-Karte schon auf der Hand und ziehe in der nächsten oder in meiner Auslage und ziehe in der nächsten Runde zwei auf die Hand, dann ist es kaum möglich, die Sachen zu bekommen. Ist jetzt eins der Beispiele. Aber es gibt es gab einige Situationen, wo wir gemerkt haben, okay, da kann ich jetzt machen, was ich will. Wenn die Karten jetzt blöd gezogen werden, gerade auch wenn es auf Spielende zugeht, ja, in der allerletzten Runde bist du ja, wenn du angefangen hast, auch nicht mehr dran quasi. Hast du nicht die Möglichkeit, die letzte Karte der anderen Person zu bekommen.
Genau, das war, glaube ich, bei uns auch der Punkt, dass ich genau wusste, okay, ich habe nicht den letzten Zug, den hast du. Also macht das keinen Sinn.
Und das ist so ein bisschen schade, weil das Spiel eigentlich davon lebt oder eigentlich davon leben würde, dass es anders wäre. So, von daher, das ist ein spannendes Spiel mit den Schwächen, die es leider dann schwächer machen, als es sein müsste. Sag ich mal.
Ja.
Ich würde es mir einfach anders wünschen, dass diese Schwächen nicht existieren, weil ich generell die Idee richtig interessant finde. Und die macht auch Spaß, weil die bringt auch so eine gewisse Intensität an den Tisch. Das hat jetzt bei uns vielleicht noch nicht so gut geklappt gehabt, aber ich sag mal, auf der Arbeit, mein Klient war komplett invested. Wir haben so viele Runden heruntergezockt und das in einer Kürze der Zeit, ne, eine Runde dauert so 5 bis 10 Minuten, würde ich sagen. Und das war dann immer so, okay, ich habe es jetzt nicht geschafft, oh, noch eine Runde, okay, noch eine Runde. Und
ja, bei uns ist diese Dynamik nicht so entstanden.
Nee, das bei mir liegt war's daran, eher dass so, wir einfach andere Spiele spielen.
Ja, ich war da auch wirklich eher negativer und eingestellt wieder, es holt mich nicht so ab. Ich finde es nicht so spannend.
Ja, und was ja auch okay ist. Ja. Was nochmal zeigt, natürlich jedes Spiel funktioniert in anderen Gruppen ja auch unterschiedlich.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es hat eine andere Zielgruppe dann.
Ja, und ihr wisst ja auch, wie ihr unsere Gruppe, also wir sind ja nur zwei Personen, aber wie ihr uns ja auch einschätzen könnt, auch im Spiel zusammen. Ne? Dass ein Pacts natürlich nicht funktioniert, wenn ich jetzt irgendwie zwei Achtjährige gegenüber sitze, ist ja auch logisch. So, jetzt ganz abstrus gesagt. Von daher heißt das ja auch nicht, wenn ihr ein Spiel gut findet und das bei uns nicht ankommt, heißt ja nicht, dass es per se uns nie gefallen könnte. Aber wir können es auch nicht anders, also natürlich können wir es jetzt in 10.000 verschiedenen Runden spielen, aber vielleicht ist die 10.001. Runde dann die, wo es gut funktioniert hätte.
Ja, genau.
Und nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, auch so ein Ding, man muss manche Spiele dann einfach in unterschiedlichen Runden auch testen, um zu gucken, wo gehört's hin. Und das ist bei District Noir und auch
bei Splendor Duel
definitiv so gewesen. Und ich würde auch trotzdem sagen, Splendor Duel ist auch mechanisch noch mal eine Spur besser. Aber es ist nun mal so.
Wobei man ja auch sagen muss, das ist ja nicht unbedingt realistisch, dass man es schafft, jedes Spiel in unterschiedlichen Gruppen zu testen. Das ist ja jetzt auch bei dir, sage ich mal, ein ziemlich großer Vorteil oder ein großer Pluspunkt, dass du das auf der Arbeit testen kannst und da einfach eine andere Zielgruppe nochmal zur Verfügung hast. Sonst hättest du ja gar keine Möglichkeit, das jetzt zum Beispiel zu merken.
So
dass Blender Duel in einem anderen Setting einfach besser funktioniert.
Und ich muss einfach mal, also jede Person, die Brettspiel spielt, muss ja auch herausfinden, mit wem spiele ich welche Spiele. Wenn ich jetzt die Spiele bei meinen Eltern rauspacke, dann weiß ich, das könnte eine coole Runde werden. Wenn ich aber die Stichspiele mit jemandem rauspacke, der keine Stichspiele mag, ja logisch, funktioniert das dann nicht gut.
Klar, ja.
Und ich glaube, jeder hat so seine Runden für gewisse Spiele und wir spielen einfach auch sehr viel zu zweit. Von daher müssen diese Duellspiele in erster Linie auch für uns beide funktionieren, damit sie in der Sammlung bleiben. So wandern sie in mein Arbeitsregal.
Das ist ja so wie Bombusters mit dem Tobi.
Ja.
Na, das ist ja auch.
Ja, dasselbe. Das ist gesetzt. Ja.
Das ist gesetzt.
Wobei das nicht heißt, dass Bombusters nicht mit anderen Leuten auch funktionieren.
Nee, ich habe es ja auf dem Brettspielwochenende zu fünft einmal gespielt, nochmal. Es war auch ganz cool.
Ja, also. Viele Spiele in dieser Folge dabei gewesen, die sehr interessant waren, die ihr euch anschauen solltet. Pacts, wirklich, bin ich sehr gespannt, wie sich das bei mir hält, weil ich könnte mir vorstellen, gerade auch wegen der kleinen Box, dass es so ein perfektes Urlaubsspiel auch ist. Und ich hoffe, dass wir da noch viele Partien spielen werden. Und Aeons End Legacy jetzt durch.
Aber wollen wir noch zum Abschluss?
Ja gut, wenn du willst.
Du hast es nämlich angeteasert. Du hast Scam angeteasert.
Ja, stimmt. Wir können
nicht
drüber sprechen.
Da müssen wir jetzt eigentlich noch drüber sprechen.
Ja, okay, komm.
Ja.
Also Geschichte von der Messe. Ich ging über die Messe und habe einen Stand gesehen. Und der Stand war, ich will jetzt auch nicht abwertend sein, aber der Stand war sehr wenig. So, das war halt sehr basic.
Er war nicht so, dass man sich denkt, boah, geil, das sieht doch nach krassen Spielen aus, da gehe ich jetzt mal hin. Ich bin nämlich direkt nebendran weitergelaufen und bin da stehen geblieben.
Ja, die Wände waren weiß und da war auch jetzt nicht groß irgendwie Werbung dran oder sonstiges. Ich dachte, oh, was ist das denn? Und dann sah ich, da ist ja Slam Throne. Und Slam Throne hatte ich den Trailer auf YouTube tatsächlich schon gesehen, weil das ist ein Spiel, was von den Machern von Dice Throne ist. So, und Dice Throne ist ja ein Spiel, wo man sagen muss, das hat eine riesen Beliebtheit. Mich hat es nicht so gepackt, bin ich ehrlich. Es ist halt so ein bisschen Kniffel, das Kampfspiel. Ich glaube, wir haben es auch ein oder zweimal ausprobiert damals. Das spielt man immer mit zwei Figuren gegeneinander. Da gibt es mittlerweile Sets ohne Ende. Ich glaube, wir hatten Mondelfe und Barbar oder sowas. Das habe ich vor Jahren tatsächlich mit dir mal gespielt und auch auf der Arbeit. Das ist ein Spiel, das war okay. Ich mag Würfelspiele ja generell. Das hat einfach mich persönlich nicht so gereizt. Aber die Optik ist ja cool und Slam Throne sieht erstmal interessant aus, weil es hat so Chips. Ja? Es hat so einen Poker-Chip und so ganz viele glitzernde Chips. Und ich dachte, okay, gehe ich mal hin und frage, ob es die überhaupt zu verkaufen gab, weil bisher habe ich davon noch nie was gehört gehabt, dass es das irgendwo zu kaufen gab. Und dann sagten sie, ja, die verkaufen aktuell nur auf Brettspielmessen, ne? Der Gen Con, der Essen und so weiter. Und ich gefragt, okay, wie viel kosten das? Und ich glaube, ich habe jetzt 10 Euro für je ein Set geholt, weil du brauchst zwei Sets. Weil
genau, und du weißt nicht, was drin ist.
Das du weißt
so
nicht, was drin ist.
Verpackte Sets, die
ein
packst
Booster.
Du auf. So, ja, so ein Booster.
So ein Booster halt.
Und du weißt nicht, welchen Helden du da drin hast.
Ja, und das ist ja auch total wichtig, welchen Helden man drin hat. Denn es stellt sich raus, das Ganze ist ein ziemlicher Scam und es basiert auf einem 90er-Jahre-Spiel, das sich POC nennt. Ja?
Aber Scam ist vielleicht auch ein bisschen hart.
Ja,
also
das war jetzt übertrieben dargestellt.
Es ist ja kein Scam in dem Sinne, du hast ja ein Spiel bekommen.
Nein, ich wurde nicht Scam würde ich nehme das zurück, es ist kein Betrug gewesen, aber ich fühlte mich etwas verarscht, denn...
Aber ich weiß nicht, deine Erwartungen waren ja doch gar nicht so gering, aber die Erwartungen wurden untertroffen.
Ey, jeder, der schon mal irgendwie so einen Booster aufgemacht hat, kennt ja das Gefühl, das ist doch cool auch. So.
Echt? Ich habe das aufgefangen, dachte, hey, was ist das denn?
Ich habe es aufgemacht. Ich wusste ja auch gar nicht groß, worum es geht. Ich habe diesen Trailer gesehen, habe ihn aber auch schon wieder völlig vergessen gehabt. Und ja, im Endeffekt ist da ein Held drin, der hat eine Fähigkeit. Und dann sind da ganz viele Chips, die sind aus Pappe. Und die sind ein bisschen foliert. Und
die sind total random und irrelevant, was drauf ist?
Ja, was ist da drauf? Da sind wahrscheinlich auch so
Abbildungen,
die man auch wahrscheinlich aus Dice Throne kennt. Also zumindest die Optik erinnert stark daran.
Und du hast eine Neoprenmatte.
Ja, du hast die kleinste Neoprenmatte der Welt. Da passt nämlich nur der Pokerchip drauf. Und jetzt pass auf, wie dieses Spiel funktioniert. Man hat diese Chips übereinander.
Diese Pappchips, genau.
Diese Pappchips.
Die bilden einen Stapel.
Dann wird der Effekt des Helden aktiviert. Und dann schmeißt man den Helden auf den Stapel des Gegners.
Genau, aber von oben.
Von oben, von ganz oben wichtig, von der Seite.
Auf den obersten Pappchip drauf.
Ja, und dann passiert etwas, dann knallt er da drauf und alle Chips springen in die Luft. Vielleicht, wenn du triffst.
Das war episch, als ich das einmal geschafft habe.
Ja, das Problem ist, ich hatte ein bisschen Sorge auch um den Tisch. Und man muss auch gucken, Fenster in der Nähe und so weiter, ne? Und alle Chips, die auf der umgedrehten Seite liegen, die sind raus. Quasi das Leben abgezogen. Das heißt, es ist ein pures, ich schmeiß meinen Chip auf deinen Stapelspiel und gucke mal, wie viele dabei umgedreht werden.
Ja, und einmal habe ich es geschafft, dass dein ganzer Stapel sich umgedreht hat,
ja,
auf einen Schlag.
Das sagt viel über dieses Spiel aus.
Ja.
Es hat Emotionen erweckt.
Ja, und das sind diese Pappchips sind quasi deine Lebenspunkte.
Ja.
Und wenn du raus bist, dann hast du nochmal die Möglichkeit, so einen finalen Slam zu machen, um den anderen auch rauszukegeln. Und es gibt noch eine Variante in dem Spiel, die es noch schwieriger macht, nämlich die Catch-Variante. Da musst du, um deine Charakterfähigkeit zu aktivieren, nachdem du deinen Chip geslammt hast, den wieder auffangen. Mhm. Und dann erst darfst du deine Fähigkeit aktivieren. Und das
stimmt, ja.
War das gesamte Spiel.
Ja, und als wir das so gelesen haben, dachte ich so, was habe ich mir da gekauft? Dann haben wir es gespielt und ich habe mich daran erfreut, wie schlecht du es fandest.
Also ich fand es wirklich grauenhaft. Das war wirklich bodenlos.
Ich habe es auch auf der Arbeit einmal versucht. Es ist gar nicht gut angekommen.
Du hast das auch aus Prinzip versucht zu feiern. Du hast auch gesagt,
ja,
was ist das für ein Quatsch? Und dann nach der ersten Partie hast du aber irgendwie so witzig.
Also ganz ehrlich, ich mag ja auch Trash-Filme zum Beispiel. So ein Sharknado oder Five-Headed Shark Attack oder was auch immer.
Halt auch
ich gucke
witzig.
Das gerne an. So, und ich muss sagen, so ein bisschen Trash-Vibes gibt mir das Spiel auch. Ich finde, also ich würde das eher spielen als manche andere Spiele. Also es ist nicht das schlechteste Spiel, welches ich je gespielt habe.
Was ist schlechter?
Dieses Cryptid Duell. Das war grauenvoll.
Oh, stimmt, das habe ich schon verdrängt. Aber was ist noch schlechter gewesen?
Weiß ich nicht. Ich möchte jetzt auch keine Spiele hier irgendwie vom Zug werfen. Aber ich sag mal so, das ist wirklich, also von der Spielidee her, ist
also, komm,
das 90% geklaut. Also wirklich, das ist 90% dieses Spiels Pock. Jetzt pass auf.
Ja, aber ist das denn geklaut? Claimen die das denn als originale Idee oder sagen die, das ist so angelehnt?
Steht zumindest nicht, dass das eine Reimplementierung oder sonst irgendwas ist, weder auf BoardGameGeek. Und so findest du ja auch nicht so viel dazu. Ich möchte jetzt kurz den Bildungsauftrag unseres Podcasts noch nutzen, um euch ein bisschen was zu den POCs zu erzählen. Denn jetzt rate mal, Simone, also es ist in den 90er Jahren bekannt geworden, genau. Es gab sogar deutsche Bundesliga-POCs. Ja? Und tatsächlich im Original ist es auch so, dass nicht nur Metallsachen auf die Dinger geworfen werden, sondern nicht nur Plastik, sondern auch Metallsachen. Ja, stell dir das jetzt mal vor, ich hätte noch so ein Metallding dabei. Das wäre noch cooler
gewesen.
Okay,
ja.
So, und jetzt kannst du mal raten, woher kommt denn ursprünglich das Ding? Kannst du den Namen erraten, ohne jetzt nachzuschauen? Wegen Pock?
Nee.
Passionsfrucht, Orange, Guave.
Was?
Ja. Da guckst du jetzt aber, ne?
Hä? Wie?
Ja, Die Ursprünge des Spiels gehen auf die USA im Jahre 1927 zurück. Damals brachte Haleakala Dairies in Hawaii einen Fruchtsaft auf den Markt, dessen Flaschen mit kleinen runden Pappkappen versiegelt wurden. Aufgrund wirtschaftlicher Probleme waren Spielzeuge zu dieser Zeit rar, weswegen die hawaiianischen Kinder begannen, die bunten Pappscheiben zusammen und damit zu spielen. Auch der Name des Spiels, Pox, leitet sich aus dieser Zeit ab, da der Fruchtsaft in der Geschmacksrichtung Passionsfrucht Orange Guave verkauft wurde.
Nein.
Das ist doch krass, oder?
Ach du Scheiße.
Schon wieder etwas gelernt. Wie schön kreativ die hawaiianischen Kinder wurden und jetzt macht man Slamthrone.
Oh Mann.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein lokales und auch vergessenes Phänomen. Und tatsächlich haben wir auch herausgefunden, als wir das in Discord gepostet haben, kam auch direkt, ach krass, das gab's doch auch von Chupa Chups. Ja? Scheint diese berühmte Lolli-Marke das auch in den 90ern für sich genutzt zu haben. Eben habe ich ja auch schon von dem Bundesliga-Pox geredet. Das war ein Trend der 90er. Und wir sind ja beide zwar Kinder der 90er, aber ich glaube, wir sind dafür dann doch zu spät in den 90ern geboren.
Das kann gut sein.
So, oder man hätte in den Ende 80er geboren werden müssen, um das irgendwie herauszufinden. Also 1995, internationaler Hit. Und in Großbritannien alleine haben sie sich 30 Millionen Mal verkauft. So, und jetzt kommt man auf die Idee, komm, let's go, Slamthrone. Ja. Ich weiß es nicht.
Ja, ich weiß es auch nicht. Also ist schon eher...
Also ich muss sagen, mit der Geschichte kritisch. Insgesamt hat es für mich noch einen faderen Beigeschmack. Das Spiel an sich, ne, kann bestimmt ganz lustig sein, wenn man darauf Bock hat. Ich muss nicht haben. Aber ich möchte es nochmal gegen dich spielen. Aber weißt du warum?
Warum?
Weil ich dein Gesicht sehen will dabei. Ich mag das irgendwie solche. Das ist so, weißt du, wie Alarm für Cobra 11 zu spielen oder Anno 1503 hier das Brettspiel. Man muss auch mal irgendeinen Quatsch spielen.
Und das fühlen.
Ich habe schon Bock, nochmal diesen Chip zu werfen, muss ich sagen. Ich habe schon Bock, nochmal einfach auf den Tisch zu knallen. Ich muss sagen, es ist bei der Arbeit etwas eskaliert. Der ist wirklich quer durch den Raum geflogen.
Ach du Scheiße.
Man hat Angst um Augen und Gegenstände. Aber mit der Hintergrundgeschichte, dass das wirklich einfach nur ein Trend aus den 90ern ist, der jetzt nochmal neu aufgefrischt wird, weiß ich nicht. Hat's für mich jetzt nicht gebraucht.
Ja, also ich gucke gerade so ein bisschen.
Vor allem für den Preis.
Ich habe gerade bei BGG geguckt.
Ja.
Und da schreibt schon jemand, ob jemand seinen Mondelfen tauschen möchte.
Ja, klar.
Weil er hat zwei Shadow Thieves und hätte gerne einen Mondelfen.
Haben wir einen Mondelfen?
Halt,
ich glaube nicht.
Hab keine Ahnung. Aber das ist halt auch ein bisschen das Blöde, wenn du da so ein random Dingens kriegst. Dafür weiß ich nicht.
Ja.
Da sehe ich den Reiz nicht so. Ich finde das immer so ein bisschen blöd,
also das,
wenn man dann nicht weiß, was man bekommt.
Das finde ich auch doof. Also erstmal, ich finde das natürlich ganz nett vom Anreiz her. Und uns ist das ja auch wirklich völlig egal, was das für Teile sind. Weil
ja,
ich glaube, man kann es auch komplett ohne diese Fähigkeit spielen, weil diese Fähigkeit stört im Spiel eher. Aber es ist natürlich schon wieder auch nochmal so ein Verkaufsding, wo ich sage, das finde ich immer sehr unsympathisch. Und ganz ehrlich, der Preispunkt ist, ich muss sagen, da bin ich echt aus den Socken gefallen, als ich das Bandrea ausgepackt habe. Also diese Neoprenmatte
die
war wirklich
Euro?
So.
5 Euro? Aber 5 Euro?
10 Euro.
Ach, ich dachte...
10 Euro, habe ich eben schon gesagt. 10 Euro habe ich jeweils bezahlt.
Ja, aber ich
bezahlt.
Dachte für beide.
Nee.
Ach, so jeweils.
Nee, aber da ist ja auch die Neoprenmatte dabei, vergiss
die
es nicht.
Die Neoprenmatte, Mensch. Was kann man damit machen? Da kann man ein Shotglas draufstellen als Untersetzer.
Ich weiß nicht mal, ich glaube nicht, dass das groß genug ist. Außerdem solltet ihr keine Shots trinken, denn Alkohol sind ungesund.
Das stimmt, ich habe mir überlegt, was da drauf passen könnte.
Ja, habe ich auch schon überlegt, passt aber nichts drauf. Kannst du vergessen. Also,
ein ganz schmales Glas.
Ja. Also ich muss sagen, das ist wirklich, also das haben wir gespielt und da habe ich nach der Messe gedacht, meine Güte, das hättest du dir auch einfach sparen können.
Definitiv. Definitiv.
Ja, bin mal gespannt, ob die das überhaupt groß rausbringen, weil
also
es kommt ja
jetzt,
auch nicht so gut an.
Sieht bis jetzt nicht so aus, ehrlich gesagt.
Schon sehr, sehr absurd, sehr, sehr absurd. Naja. Aber so habt ihr auch noch eine lustige Geschichte für euch hoffentlich gehört. Ich habe wieder 20 Euro Lehrgeld bezahlt und Simone muss dafür tatsächlich demnächst nochmal antreten im Duell.
Mensch.
Gut, Das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Wenn ihr uns eine Nachricht schicken wollt zu irgendetwas, gerne tut es per E-Mail, Instagram. Gerne bei Instagram findet ihr auch alle möglichen Bilder und Videos zu diesen Spielen. Denn ich habe natürlich mich nicht lumpen lassen und auch einen schönen
Slam aufgenommen.
Aber einen richtig schönen Zeitlupe, den Slam, wie alles drauf knallt. Guckt euch das unbedingt an.
Hat sich auch was umgedreht dabei?
Weiß ich jetzt
nicht. Weil manchmal hat sich gar nichts getan.
Häufig hat sich gar nichts getan, weil man auch das ganze Ding verfehlt hat. Wenn jetzt die Kinder aus den 90ern werden, sagen, was seid ihr denn für Noobs? Ja, kann ja sein.
Komplett daneben geworfen. Ja,
so gut. Ist das. Schaltet gerne in der nächsten Woche wieder ein und dann würde ich sagen, hören wir uns.
Bis dann.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.